Nie war Bürokratie so teuer wie heute. Jedes Jahr kommen neue Regeln dazu, obwohl die Politik Entlastungen verspricht. Warum das so ist und was Unternehmen dagegen tun können, das erfahren Sie heute bei
Gute Geschäfte, die Streitfrage. Wohin steuert der deutsche Mittelstand? Eine Podcast-Reihe von Kreditreform.
Mein Name ist Tanja Köhnemann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Gute Geschäfte, die Streitfrage. Zugeschaltet sind mir heute Frau Professor Friederike Welter. Sie ist Präsidentin des Instituts für Mittelstandsforschung. Hallo Frau Welter.
Hallo Frau Köhnemann.
Und zu Gast ist auch der ehemalige Bevollmächtigte für Innovation und Strategie des Saarlands, Herr Amar Alkasser. Herzlich willkommen.
Hallo Frau Köhnemann.
Wer unternehmensseitig Bürokratieabbau fordert, läuft Gefahr, dass ihm unterstellt wird, Gesetze ganz verhindern zu wollen. Was sagen Sie dazu?
Stimmt nicht. Also so in Art sehe ich, nein, das sehe ich tatsächlich nicht so. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der Bürokratieabbau das Wort redet, wirklich Gesetze verhindern will, sondern es geht tatsächlich darum, dass unternehmerisches Handeln weiterhin Spaß machen kann und dass man damit eben einfach auch den Lebensunterhalt verdient. Also Gesetze verhindern. Ich nehme es mal mit, wenn ich das nächste Mal in Siegerland und Sauerland fahre und den Unternehmern spreche. Frage mal nach, welches Gesetz sie denn mit der Forderung verhindern wollen. Sehe ich so nicht. Nein.
Okay, dann sonst schreiben Sie mir nachher nochmal. Es gibt ja immer wieder ganz absurde Beispiele. Die ARD hat kürzlich, wo Sie gerade über Sauerland sprechen, einen Bäcker aus dem Sauerland gezeigt, der seine Werkstatt auf Chemikalien prüfen sollte, die schwangeren oder stillenden Müttern gefährlich werden könnten. Der Mann hat aber in der Werkstatt nur männliche Mitarbeiter. Wie kann das sein, Herr Alkasser? Haben Sie auf sowas eine Antwort?
Dadurch, dass man halt alles sehr kleinteilig regeln muss und wenig Vertrauen gibt, dann muss man halt alles regeln. So, und dann gibt es sozusagen den Ansatz, es könnte theoretisch auch eine Frau arbeiten, dann muss man das sozusagen prüfen. So, und jetzt könnte jetzt eine also wie würden wir sozusagen in Deutschland das Problem lösen? Wir würden sagen, ja, da müssen wir noch mehr regulieren. Warum? Weil wir müssten dann nochmal eine Abfrage machen, arbeitet gerade eine Frau? So, und dadurch entstehen dann diese sozusagen komplexen Systeme, statt zu sagen, naja, wir haben ja ein paar Anforderungen, ist ja völlig klar, dass wenn eine Frau dort arbeitet, wenn es so eine Verordnung gibt, dass sie eingehalten wird. Also das sozusagen umzudrehen, ich glaube, das kriegen wir nur in den Griff, wenn wir den Menschen mehr Vertrauen geben. Das hat ja übrigens vor 30 Jahren ja auch funktioniert, da hatten wir deutlich weniger Regulierung. Wir haben das jetzt ein bisschen stärker standardisiert, das macht es natürlich einfacher, sozusagen Regelprozesse abzuarbeiten, aber es macht es sozusagen insgesamt komplexer.
Nach der Sommerpause soll das vierte Bürokratieentlastungsgesetz verabschiedet werden. Sie waren dabei als Sachverständiger, als der Entwurf erstellt wurde. Können Sie uns mal die wichtigsten Punkte zusammenfassen, bitte?
Ja, also es geht ja darum, das ist mittlerweile das vierte Bürokratieentlastungsgesetz. Und die Idee ist dabei, dass man immer wieder auch ein Stück weit zurückgeht und schaut, kann man auch Regulierung wieder zurücknehmen, sofern diese Regulierung ihren Zweck nicht mehr erfüllt, aber trotzdem eine Belastung, gerade für den Mittelstand schafft. Und in dem Sinne gab es schon drei Bürokratieentlastungsgesetze. Jetzt stehen wir vor dem vierten und dort werden wieder einige Maßnahmen aufgegriffen. Ob das reicht, um wirklich die Erwartungshaltung der Wirtschaft zu erfüllen, das, glaube ich, steht auf einem anderen Blatt.
Und von welchen Maßnahmen reden wir hier? Haben Sie so ein paar Beispiele mitgebracht, die Sie uns schildern können?
Ja, also es gibt zum Beispiel, jeder kennt es, wenn man eincheckt in einem Hotel, muss man nach dem Meldegesetz einen Meldeschein ausfüllen. Man muss normalerweise auch dort seinen Reisepass oder Personalausweis vorlegen. Und jetzt ist man zum Ergebnis gekommen, dass das tatsächlich nicht erforderlich ist. Da frage ich mich natürlich als erstes, warum hat man das nicht bei der Erstellung des Meldegesetzes direkt berücksichtigt? Also warum muss man einige Jahre dafür ins Land laufen lassen? Und die Idee dabei ist, beispielsweise auch Hotels zu entlasten vor Infrastrukturkosten. Man muss ja so ein Gerät zum Lesen, zum Einscannen vom Reisepass und so weiter vorlegen. Und das soll damit vermieden werden. Aber auch da eine echte Herausforderung, weil man zwar diese Notwendigkeit weggelassen hat, aber nur für deutsche Staatsbürger. Das heißt, wenn jemand aus dem Ausland kommt, muss man weiterhin seinen Reisepass vorlegen und man muss deswegen auch als Hotel weiterhin die Infrastruktur vorhalten. Aber das ist zum Beispiel so ein Beispiel, das in diesem Bürokratieentlastungsgesetz vorgesehen ist.
Frau Professor Welter, das vierte Bürokratieentlastungsgesetz, vier klingt ja jetzt erstmal viel. Wie bewerten Sie den Fortschritt, den das Gesetz beim Bürokratieabbau mit sich bringen wird, voraussichtlich?
Ich kann das nicht beziffern jetzt, dass ich sage, das sind so und so viele 1.000 Euro oder Hunderttausende von Euro. Bürokratieabbau ist gut. Entlastungsgesetze sind gut. Das Problem ist, dass die nicht unbedingt bei den Unternehmen ankommen, die schon stark belastet sind. Also nehmen wir mal jetzt das Beispiel hier, dieses, ich finde das ja schön mit dem Meldeschein. Ja, das wird im Hoteliergewerbe, im Gastgewerbe eine gewisse Entlastung schaffen. Herr Alkaser hat gerade selber gesagt, das Problem ist natürlich, dass es nur einen Teil der Eincheckenden betrifft. Und das ist ein Beispiel dafür, das Entlastungsgesetz setzt an und nimmt Regelungen weg, die nicht mehr gebraucht werden oder vereinfacht auch Regelungen. Es trifft aber nicht diejenigen in den meisten Fällen, die sich durch Bürokratie tatsächlich stark belastet fühlen oder auch wirklich stark belastet sind. Das ist das Hauptproblem dabei.
Die Bundesregierung hat ja selber davon gesprochen, dass Einsparungen von etwa 1 Milliarde Euro anstehen mit dem Gesetz. Und die stehen aber gegenüber einer ganz anderen Belastung. Denn die Bürokratie kostet uns 23,7 Milliarden Euro im Jahr. Wieso ist das denn so wenig? Beziehungsweise, Herr Alkasser, wo sehen Sie Verbesserungsbedarf bei dem Gesetz?
Also, was Sie ansprechen, ist eigentlich ein sehr, sehr spannender Punkt. Das kam auch in der Anhörung tatsächlich zum Tragen. Da hat nämlich ein Abgeordneter im Ausschuss gefragt, wir haben jetzt 2 Jahre etwa gebraucht, um dieses Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg zu bringen. Es wird eine Entlastung, Sie haben es erwähnt, um 1 Milliarde bringen. Und da war die Frage, wie viel ist in diesem Zeitraum durch neue Gesetze, also nicht durch bestehende Bürokratie, sondern durch neue Regulierung, zusätzliche Bürokratiekosten dazugekommen? Und da war die Antwort im letzten Jahr 9 Milliarden, im Jahr davor 6 Milliarden, damit sind wir bei 15 Milliarden, die in diesem Zeitraum, wo 1 Milliarde eingespart worden ist, hinzugekommen ist. Und da war natürlich die berechtigte Frage, aber wie kann das denn sein? Es gab vor einigen Jahren schon mal den Beschluss, bei dem man eine sogenannte One-in-One-out-Regel macht. Das heißt, wenn man ein neues Gesetz mit einer neuen Regulierung reinbringt, dann muss man mindestens in der gleichen Belastungshöhe ein altes Gesetz auflösen. Bei diesem Gesetz haben wir so viele Ausnahmen reingepackt. Also ich gebe mal ein Beispiel. Alle Umsetzungsgesetze für EU-Verordnungen sind ausgenommen. Die machen aber heute mittlerweile 55% der Regulierungen aus, der Gesetze aus, die wir im Deutschen Bundestag beschließen. Das heißt, wir haben zwar einen netten Ansatz, wie man so etwas in den Griff bekommt, aber durch die vielen Ausnahmen, die wir machen, hebeln wir das am Ende aus. Und das ist, glaube ich, auch eine der großen Herausforderungen, wenn man sich natürlich zu Recht fragt, warum kriegen wir das trotzdem nicht hin und haben eine ständig sozusagen zunehmende Bürokratie. Und das hängt sehr stark damit zusammen, dass wir immer noch einen sehr, sehr hohen Anspruch haben auf Einzelfallgerechtigkeit und dass wir in vielen Bereichen tatsächlich versuchen, vieles mit zusätzlicher Komplexität zu lösen.
Frau Professor Welter, zur Einzelfallgerechtigkeit. Also wäre ein Mittelständler vielleicht sogar bereit, solche Ausnahmen eher darauf zu verzichten und auf weniger Gerechtigkeit im Sinne des Bürokratieabbaus zu stimmen?
Wenn ich mit denen heute über Bürokratie und über Bürokratieabbau spreche, dann höre ich, was gewünscht ist, ist jetzt nicht unbedingt weniger Regeln, klar auch immer weniger Regeln, aber einfach mal mehr Mut zur Lücke. Und ich denke, das passt ganz gut auf diese Einzelfallgerechtigkeit, weil man da eigentlich von meinem Verständnis her versucht, mit einem Gesetz beziehungsweise der Verordnung jeden möglichen Fall zu regeln. Also jemand muss sich registrieren als Unternehmen, dann gibt es eine Ausnahme unter Umständen für die unter 10 Mitarbeitern, es gibt eine weitere Ausnahme für die mit 50 Mitarbeitern und so weiter und so fort. Das wäre für mich so eine Einzelfallgerechtigkeit, wo man dann eben sagt, es gibt die Ausnahmen, aber ihr müsst trotzdem etwas machen. Der Mut zur Lücke wäre dann da, wenn man sagt, Registrierung, ja, ist notwendig, wir wollen es aber vor allen Dingen erstmal von den Großen wissen, weil wir da eben wissen, okay, die sind vielleicht auch noch stark im Ausland, vielleicht so und so tätig. Die Kleinen lassen wir erstmal raus. Ihr kommt nur dann rein, wenn ihr bestimmte Tatbestände erfüllt. Das ist jetzt ganz vereinfacht, das ist ein ganz hypothetisches Beispiel. Und das ist genau der Punkt, den die Mittelständler immer stärker betonen. Sie möchten mehr Vertrauen haben, anstatt eine neue Regulierung. Sie möchten einfach mehr das Gefühl haben, es gibt eine Regulierung im Sinne von, wir geben etwas vor. Und in diesem Rahmen, also ich stelle mir das immer vor wie so einen Bilderrahmen, in diesem Rahmen können wir uns bewegen. Und sobald wir aus dem Rahmen raustreten, haben wir eine Übertretung des Gesetzes oder sonst etwas. Oder man muss noch sich nochmal zusammensetzen und sagen, okay, hier ist ein neuer Tatbestand, meinetwegen durch neue Märkte oder sonst etwas kann ja etwas entstehen, was gar nicht abgedeckt ist. Da bräuchten wir jetzt vielleicht nochmal eine neue Regel. Oder Vertrauen im Sinne von dem Gesetz in der Verordnung steht drin, das und das müsst ihr umsetzen, wir regulieren das jedes Jahr. Wir gucken jedes Jahr nach. Warum jedes Jahr? Wenn es einmal umgesetzt wird, einmal kontrolliert wird, warum sagt man dann nicht erst in 3 Jahren oder in 5 Jahren? Das ist dieses Aufbrechen. Nicht mehr Einzelfallgerechtigkeit, nicht versuchen, alles, was passieren könnte, von vornherein in der Verordnung drin zu haben, sondern eben zu sagen, hier ist euer Rahmen. In dem Rahmen wirtschaftet ihr und wir gucken uns das an. Und wenn wir das Gefühl haben, es klappt nicht, dann setzen wir uns nochmal zusammen und gucken.
Herr Alkasser, ich sehe Sie gerade ganz zustimmend nicken und eifrig. Frau Welter fordert also im Namen der Mittelständler mehr Vertrauen und weniger Kontrolle. Behörden aber wollen Regeln, die sie abhaken können. Wo können sich denn Ihrer Meinung nach beide Seiten treffen?
Ich glaube, Frau Welter hat ja nicht in Frage gestellt, dass es Regeln bedarf. Also die Regeln sind, glaube ich, das Fundament, auf dem wir sozusagen uns beide treffen. Aber die Frage ist tatsächlich Vertrauen, so wie Sie es völlig zu Recht sagen. Warum vertrauen wir nicht den Bürgern, den Unternehmen mehr? Warum müssen wir alles kontrollieren? Und dass es in anderen Volkswirtschaften auch anders funktioniert, zeigen zum Beispiel die USA. Dort gibt es in vielen Bereichen bis hin zum Umweltstrafrecht, das kennen wir ja alle, dieses Kaldan und andere, da wird nicht so viel kontrolliert. Aber wenn kontrolliert wird und jemand sich nicht an die Regeln hält, sind die Konsequenzen sehr, sehr viel umfassender. Was auch dazu führt, dass man dann während der Zeit auf viele Regeln, auf viele Kontrollen sozusagen verzichten kann. Und man kann das bis hin auch zu Genehmigungsprozessen vereinfachen. Wir sind es gewohnt, und da sage ich explizit, das ist nicht der Staat, der das einfordert. Das sind auch manchmal tatsächlich diejenigen, die sagen, ich brauche hier einen behördlichen Stempel, damit ich überhaupt loslegen kann. Man könnte zum Beispiel, das ist eine Idee, die ich aufgegriffen hatte während meiner Amtszeit und die jetzt auch einzelne Bundesländer umsetzen. Man kann das Baurecht, das ist ein Bauordnungsrecht, man kann zum Beispiel sagen, dass bestimmte Bauten keine Baugenehmigung erfordern, sondern der Architekt trägt die Verantwortung dafür, dass das, was dort geplant ist. Anschauliches Beispiel, dann ist nämlich zu sagen, diesen Rahmen. Man schafft einen Rahmen, in dem man relativ einfach agieren kann und nur wenn man aus diesem Rahmen rausgeht, ins komplexer wird, nur dann fängt man sozusagen an, auch sich individuell auch beispielsweise eine Genehmigung zu bekommen. Damit entlastet man von Standardaufgaben, von Regelaufgaben, wo eben nur abgehakt wird und konzentriert sich wirklich auf die komplizierteren Dinge.
Frau Professor Welter, ist das denn realistisch? Also können Sie sich vorstellen, dass so ein Architekt das mitmacht, ohne Stempel loszulegen und zu riskieren, ja, dass er vielleicht einen Fehler macht?
Noch haben wir nicht die Klagekultur, wie ich sie aus den USA kenne. Also das ist ja der Gegenpol, ne? Wenn der Architekt sich darauf verlassen kann, dass er sagt, gut, ich habe meine Kenntnisse und ich weiß genau, ich kann das abnehmen und so weiter, dann denke ich auch, dass die Bauherren da mitgehen. Das Problem ist natürlich, was passiert, wenn jetzt etwas passiert? Und da sind wir dann einfach auch übervorsichtig, ne? Dass man dann eben sagt, okay, dann will ich aber doch lieber gleich das Gesamte, ich kann mich aufs Gesetz berufen, statt einfach auf den Stempel des Architekten, dann hängt der Architekt letztendlich in der Haftung. Auf der anderen Seite, wenn ich Unternehmerin bin, dann hafte ich sowieso. Und dann ist es eigentlich egal, ob ich jetzt auch noch diese Stempelhaftung mitnehme, Ne? Oder dann eben sage, ich verlasse mich auf das Gesetz, wenn mich jemand anklagen will, weil der Bau vielleicht nicht ganz so aussieht, wie er hätte aussehen sollen. Ja? Dann wird es die Person sowieso machen. Das Problem ist, dass wir eine etwas andere Rechtskultur haben. Wir bauen extrem stark auf Sicherheit. Also wir wollen diese Sicherheit. Und das ist das, was ich so faszinierend finde. Von der einen Seite höre ich von den Mittelständlern immer wieder, wir brauchen mehr Vertrauen, wir möchten mehr Vertrauen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite haben wir im Hintergrund immer dieses, aber eigentlich möchten wir uns auch auf allen Ecken und Enden absichern. Das widerspricht ja auch so ein bisschen dem, was Unternehmertum ausmacht.
Also muss da nicht nur bei der Bundesregierung mehr, ja, Wumms, würden jetzt gewisse Leute sagen, beim Bürokratieabbau stattfinden, sondern auch im Mittelstand ein Umdenken, weniger sicherheitsbezogen?
Also ich höre es ja immer wieder, man möchte gerne dieses Vertrauen. Diese Idee mit, lasst uns doch mal die Kontrollen nur auf alle 3 oder 5 Jahre, das ist nicht von mir. Das habe ich auf einem Podium gehört, wo ich mit einem Unternehmer gesessen habe. Finde ich eine tolle Idee. Ja. Die Frage ist, was passiert, wenn man es wirklich umsetzt? Ja. Weil auch natürlich hat man eine gewisse Unsicherheit. Wenn einer jedes Jahr kommt, der Schornsteinfeger kommt bei mir jedes Jahr, liest einmal die Werte ab, kontrolliert, ich verlasse mich drauf. Was passiert, wenn er jetzt nur alle 5 Jahre kommt und zwischendurch habe ich ein kleines Gerät, liest die Werte selber ab? Ja, gut, dann verlasse ich mich auf mich, aber ich gehe ein gewisses Risiko ein. Ich finde, das stünde uns gut an. Der Mittelstand, der nimmt ja auch das Risiko auf sich, wenn Sie an die Unternehmen denken, die auf internationale Märkte gehen, die neue Produkte einführen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es die einen oder anderen gibt, die lieber die Sicherheit hätten.
Herr Alkasser, als ehemaliger Bevollmächtigter für Innovation und Strategie des Saarlands, stellt Digitalisierung denn einen Ausweg dar? Oder könnte man sogar sagen, statt über Bürokratie zu klagen, könnten es die Unternehmen ja auch mal damit versuchen?
Ja, also ich glaube, wir haben noch sehr viel Luft nach oben, was die Digitalisierung in Deutschland angeht. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist aber nicht, den Fehler zu machen und zu glauben, dass man mit Digitalisierung Bürokratie automatisch beseitigt. Ich kann mich mal erinnern auf eine Diskussion, die ich mit Kollegen hatte. Da ging es auch darum, sozusagen komplexe bürokratische Verfahren irgendwie in den Griff zu bekommen. Dann hat irgendjemand gesagt, ja wunderbar, dann machen wir es mit Digitalisierung. Das können wir dann elektronisch abbilden. Und dann hat einer dann noch hinterhergeworfen, ja, das ist ja noch besser, dann können wir es ja noch komplizierter machen, weil digitale Möglichkeiten erlauben dann noch. So, und das ist genau der falsche Ansatz. Deswegen ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig zu überlegen, welche Maßnahmen brauchen wir und welche Maßnahmen brauchen wir nicht. Also ich glaube, wir brauchen Digitalisierung, aber wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir mit Digitalisierung die Möglichkeit, die uns die Digitalisierung bringt, sozusagen Dinge auch nochmal ein Stück weit komplexer machen. Und das schließt auch an das, was wir eben diskutiert haben, auch das, was Frau Welter eben gesagt hat, ob wir sozusagen das uns als Gesellschaft auch zutrauen. Ich glaube, was wir wirklich dringend brauchen, ist, dass wir bereit sind, ein Stück weit auch über unseren Schatten zu springen. Wir haben, wenn ich so ein bisschen zurückgehe, die Bürokratie ist ja erstmal was Positives. Diese diese stringente Verwaltung, die vor 200 Jahren in Deutschland vor allen Dingen durch Preußen sozusagen, preußische Reformen um Stein und Hardenberg gepusht worden ist, hat uns den Grundstein gelegt für die wirtschaftliche Entwicklung der letzten 200 Jahre. Wir sind ja in der Welt ein Vorbild dafür, wie eine Verwaltung ordnungsgemäß funktioniert, wie eine Verwaltung korruptionsfrei ist, wie eine Verwaltung etwas ist, auf das man sich verlassen kann. Die Herausforderung besteht darin, dass wir gerade in den letzten 10, 20, 30 Jahren viele Umwälzungen in der Welt haben, Digitalisierung, aber auch andere Technologien, die dazu führen, dass wir viel schneller reagieren müssen. Und dieses System, in das wir uns sozusagen ein Stück weit eingelebt haben, das zunächst mal gut ist, hindert das. Das ist wie so ein großer Tanker. Je größer dieser Tanker wird, desto schwieriger ist es, rechts und links zu manövrieren. Solange man geradeaus fährt, ist alles gut. Wenn sich aber die Welt ändert und man wirklich mal eine 90 Grad oder 45 Grad Drehung machen muss, dann funktioniert es nicht mehr. Und ich glaube, das ist sozusagen das, was wir ein Stück weit stärker beherzigen müssen, und zwar sowohl die Unternehmen als auch der Staat. Wie schaffen wir es, dort viel, viel flexibler zu sein und um diese Veränderungen zu antizipieren? Und wenn wir das machen, dann ist Digitalisierung ein gutes und entscheidendes Werkzeug. Aber nicht sozusagen alleine betrachtet, weil das wird wahrscheinlich nur zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen.
Da würde ich jetzt ganz gerne ein kleines bisschen widersprechen. Digitalisierung würde ja einfach auch mal bedeuten, dass Daten, die ständig irgendwo wieder neu eingelesen werden müssen, entweder müssen sie jährlich neu eingelesen werden oder man hat 5 Stellen, die die gleichen Daten abfragen, dass ich diese Daten einfacher verknüpfen kann. Und das würde im Unternehmensalltag und ich bin mir auch ziemlich sicher im privaten Alltag ein ganzes Stück weiterhelfen. Das wäre für mich auch Bürokratieabbau. Wenn Daten, die im Unternehmensalltag ständig wieder irgendwo eingepflegt werden müssen, dort nicht nur vorgehalten werden, sondern auch miteinander verknüpft werden können.
Sie waren ja bei den Verhandlungen und Gesprächen zum Bürokratieentlastungsgesetz mit dabei, Herr Alcazar. War das irgendwie auch ein Thema, dass der Staat auch quasi mehr voranschreiten muss in puncto Digitalisierung, um Bürokratie abbauen zu können? Weil wenn die eine Seite da voranschreitet, also die Unternehmen die Digitalisierung vorantreiben, um Bürokratiebelastungen zu mindern, da muss ja auf der Gegenseite auch was passieren.
Völlig klar. Und das, was die Frau Welter gesagt hat, ist ja eines unserer Herausforderungen, weil wir auch zu kompliziert denken und sozusagen viele Rahmenbedingungen ein Stück weit auch erstmal nutzen, um Dinge nicht zu machen. Also Daten ist ein wichtiges Thema und da gilt ganz oft, dass wir im Bereich des Staates den Datenschutz so eng auslegen, dass wir am Ende viele von diesen Dingen, die wir eigentlich machen müssten, auch der Umgang mit Daten, es sozusagen nicht tun. Und das Beispiel Mehrfachaufnahme von Daten ist so eins. Das ist jetzt nicht Gegenstand vom Bürokratieabbaugesetz direkt gewesen, es hat es nur tangiert, dort mit erwähnt. Das war aber Gegenstand vom Onlinezugangsgesetz, von der Änderung, die jetzt beschlossen worden ist. Da war ich auch Sachverständiger im letzten Jahr. Das hat ja ein Dreivierteljahr gedauert, bis das durchgegangen ist. Und da war zum Beispiel ein Vorschlag, den ich gemacht habe, hinzugehen und zu sagen, wir können es ja relativ einfach machen. Sofern eine behördliche Stelle einen Bürger oder ein Unternehmen nach einem Datensatz, egal was, fragt, den der Staat irgendwann mal in seinem Leben schon mal erfragt hat und der noch gültig ist, dann bekommt er 10 Euro dafür. Also einfach, damit sozusagen klar ist, damit es einen Druck gibt, weil es macht für mich gar keinen Sinn. Ich gehe in das Elster-Formular, da gebe ich alles ein, wo ich wohne, alles, Telefonnummer, alles. Ich gehe in das nächste Formular, ich gebe das alles nochmal neu ein. Das kann man alles im Melderegister auf Knopfdruck abrufen. Das System steht, das gibt es, das funktioniert, das ist datenschutzrechtlich alles geklärt. Man kann es sozusagen einfach machen. So, und es muss da vielleicht so ein bisschen mehr Motivation geben.
Frau Professor Welter, ich wollte gerne nochmal auf ein Thema zurück, was Sie angesprochen haben, von wegen einfach mal machen. Das setzt voraus, dass man Vertrauen hat. Und da sind wir gerade hängen geblieben an dem Thema. Und zwar, wenn ich Vertrauen fordere für Unternehmen, wie kann ich dann auf der anderen Seite auch Verbindlichkeit herstellen? Also haben Sie vielleicht mal ein Beispiel, wo das gut funktioniert hat, wo der Staat vorangegangen ist und dem Unternehmen oder dem Mittelstand sogar Vertrauen geschenkt hat und es hat gut funktioniert?
Aktuell fällt mir nichts ein. Wir wissen aus anderen Ländern, dass das durchaus funktioniert. Also beispielsweise in den Niederlanden, gut, da läuft es ein bisschen anders ab. Da werden die mittelständischen Unternehmen bereits, bevor überhaupt über ein Gesetz nachgedacht wird, einbezogen und gefragt, seid ihr denn der Meinung, dass ihr das braucht? Und wenn ihr das braucht, wie braucht ihr das? In Großbritannien läuft das nicht an einem konkreten Beispiel, aber da läuft es generell so, dass eben stärker Rahmen gesetzt wird und dann eben gesagt wird, ihr macht, ne? Selbstverpflichtungen. Ist ein Beispiel auch in Deutschland. Es gab ja immer wieder Selbstverpflichtungen, jetzt nicht unbedingt bezogen auf Mittelstand, sondern auf Großunternehmen. Man hat es versucht mit der Frauenquote im Vorstand und in den Aufsichtsräten. Man hat es auch in anderen Dingen versucht. Typisches Instrument, wo man eben von Staatsseite her sagen kann, okay, wir setzen das Vertrauen voraus. Aber dann wird immer sehr schnell gesagt, das funktioniert doch nicht. Die mittelständischen Unternehmen, den Großteil der mittelständischen Unternehmen, die ich kenne, die kenne ich aber so, dass die sich bestimmte Ziele setzen. Könnte man jetzt auch auf die Transformation sehen. Was im Moment passiert ist, eine Transformation, die sehr stark getrieben wird, auch von EU-Seite über Berichtspflichten beispielsweise. Was für den Mittelstand bedeutet, dass diese Zahlen zum Teil überhaupt nicht erhebbar sind, weil sie nicht vorliegen. Sie werden nicht im Mittelstand erhoben. Ja, manchmal ist auch zu hinterfragen, gibt es die überhaupt, sind die notwendig, CO2-Ausstoß etc. pp. Warum sagt man hier nicht, wir vertrauen euch, wir wollen eine Transformation, wir möchten im Jahr 2020 2030 dies und das Ergebnis haben. Wir stellen uns vor, wir müssen das und das vorgeben. Und dann spricht man mit dem Mittelstand und sagt eben, wie kommt ihr denn dahin? Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer sagen werden, nicht indem ich jedes Jahr einen Bericht schreibe, wo ich erstmal mühselig gucken muss, wo ich die Zahlen herbekomme, sondern indem ich die Unterstützung bekomme, wo bekomme ich neue Energiequellen her, wie komme ich denn dann tatsächlich an Energiequellen, die auch umweltfreundlich sind, also auch noch nicht mal, ich rede auch jetzt noch nicht mal von Förderprogrammen, sondern ich rede tatsächlich davon, Zugänge zu schaffen und darüber auch Vertrauen herzustellen, Zugänge zu schaffen, dass der Mittelstand die Transformation von sich aus meistern kann. Ja. Die schwarzen Schafe, die wir jetzt so implizit ja alle beiseite schieben, die gibt es immer. Es wird auch, denke ich, immer eine Art von Regelung geben. Ja. Aber da vielleicht wirklich mal in Vorlage treten lassen und sagen, hör mal Leute, das sind Unternehmer, das ist Unternehmertum. Die gehen das Risiko ein, ne? Und wir schauen, was müssen wir eigentlich schaffen, damit mir jetzt Beispiel Transformation gelingen kann?
Ich würde gerne noch zum Schluss einmal zurück auf die One-In- und One-Out-Regel, von der sich Frau Professor Welter bestimmt wünschen würde, es wäre eine One-In-Three-Out-Regel. Wie realistisch ist das denn, Herr Al-Kassar? Können wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir sagen, wir geben eine neue Regel rein und schmeißen drei raus?
Als die neue Regierung, da war ich noch relativ jung, 99, ins Saarland gekommen ist, Peter Müller, der später Verfassungsrichter geworden ist, ist mit dem Anspruch reingekommen, ich baue jedes Jahr, ich glaube, 3000 Verordnungen ab. Das hat er gemacht und es hat auch funktioniert. Es gab einen Riesenaufschrei, weil bei jeder Verordnung immer die Leute sagen, das brauchen wir aber unbedingt, das ist wichtig, da bricht wirklich das Abendland zusammen, wenn wir diese Verordnung abschaffen. Und das ist abgeschafft. Und das hat funktioniert. Vielleicht auch ein paar zu viele abgeschafft, aber die kann man ja wieder einsetzen. Das heißt, es ist realistisch, es funktioniert, man muss nur den Mut haben. Und das ist das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Man muss wirklich die Kraft haben, diese Dinge auch gegen Widerstand umzusetzen. Und ich glaube, man muss den Menschen und hier auch sozusagen gesellschaftlich klar machen, es bricht nichts zusammen, auch wenn wir vielleicht einen Fehler machen, auch bei Dingen, die wir abbauen, einen Fehler machen, ist gar kein Problem, das kann man alles korrigieren. Aber diese Flexibilität, die brauchen wir, glaube ich, sonst bewegen wir uns da nicht wirklich weiter.
Ein sehr gutes Schlusswort. Wir haben uns hier im Podcast immer vorgenommen, ein Resümee und ein Fazit zu ziehen. Was haben wir denn heute von Ihnen gelernt? Wir haben gelernt, wir brauchen mehr Mut zur Lücke, wenn es um Regeln und Stempel auf Dokumenten geht. Und wir haben gelernt, der Staat braucht mehr Vertrauen in die Unternehmen. Was möchten Sie uns denn noch mitgeben, Frau Professor Welter?
Das, was an Regeln kommt, auch von der internationalen Ebene, nicht meinen, dass man es 1 zu 100% oder 150% in Deutschland umsetzen müsste. Das ist ganz wichtig, also dieses sogenannte Goldplating, das ist das eine. Das andere ist, dass wir auch mehr Mut dazu haben müssen, nicht alles regeln zu wollen. Nicht alles das, was im Geschäftsleben passiert, bedarf eines Gesetzes oder einer Verordnung.
Herr Al-Kassar, was würden Sie sich wünschen, was wir noch lernen?
Mehr Vertrauen haben. Mehr Vertrauen haben.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dranbleiben bis zum Schluss. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne in die Kommentare oder auf LinkedIn. Ich hoffe, dass Sie uns auch beim nächsten Mal zuhören. Bis bald bei
Gute Geschäfte, die Streitfrage. Wohin steuert der deutsche Mittelstand? Eine Podcast-Reihe von Kreditreform.